Ja, danke euch allen, die ihr in Bezug auf meine Gesundheit nachgefragt und gebetet habt. Ich wurde da relativ schnell wieder fit und gestern begann ich zu arbeiten wieder und dann merkte ich, oh, etwas wackelig bin ich noch auf den Füßen, aber heute bin ich richtig erholt und frisch und ich glaube, einfach eure Gebete haben da auch mitgeholfen. Vielen Dank. Wir sind ja mitten in einer Predigtreihe, das ist die dritte Predigt vom Philipperbrief. Und vor zwei Wochen, bei der letzten Predigt vom Philipperbrief, habe ich so ein kleines Feedback erbeten. Da stand drauf, ich begann Folgendes umzusetzen oder ich setze nichts um. Und was ich noch sagen wollte. Bei was ich noch sagen wollte, haben einige etwas Nettes hingeschrieben, deshalb habe ich natürlich die Umfrage gemacht. Aber es war sehr ermutigend. Viele haben geschrieben, sie sind am Ego-Fasten. Oh, das ist cool. So, sie haben so Ego gefastet, dass sie sogar etwas Nettes geschrieben haben, aber den Namen nicht hingeschrieben haben. Viele sind am Brieflesen, am Philipperbrieflesen, hat mich auch sehr gefreut. Drei schrieben, sie haben eine Kleingruppe, sie schließen sich einer Kleingruppe an. Und relativ viele haben geschrieben, dass sie Bibelverse auswendig lernen. Und das finde ich echt cool und einiges kurz dazu. Vielleicht habt ihr schon von Billy Graham gehört oder eine Predigt von ihm. Schon als kleiner Junge hat er den Wunsch, einmal in einem riesigen Stadion zu sein, voller Leute und da das Evangelium zu predigen. Und Gott hat das geschenkt. Er hat Billy und seine Frau Ruth total gesegnet. Die Stadien wurden immer größer und Millionen von Menschen haben durch ihn von Jesus Christus gehört. Jetzt ist er 99 Jahre alt. Seine Frau Ruth ist vor 10 Jahren gestorben. Und es gibt ein Buch von Hans-Peter Nüsch über ihn. Seine Tochter hat auch viel geschrieben darin und es ist sehr herausfordernd, sehr ermutigend, dieses Buch. Und da schreibt er auch etwas ganz Kurzes zum Auswendiglernen von Bibelversen. Auch Billy lernte viele Bibelverse auswendig. Er gibt jedoch auch seinem Bedauern darüber Ausdruck, dass er sich früher nicht mehr Zeit genommen hat, um ganze Abschnitte der Bibel auswendig zu lernen. Und jetzt zitiert der Billy Graham, ich habe Freunde, die große Teile der Bibel auswendig gelernt haben. Sie können so vieles zitieren und das würde mir heute viel bedeuten. Aber mich hat das schon herausgefordert und das Problem ist ja irgendwie immer, oder bei mir wenigstens, ich beginne und dann höre ich mit Auswendiglernen auf wieder, bevor ich es eigentlich will. Und jetzt dachte ich, wir können da uns gegenseitig helfen. Das heißt, alle, die diesen Vorsatz genommen haben und die einfach einige Verse in dieser Zeit, während dieser Predigtreihe auswendig lernen wollen oder einen ganzen Abschnitt, die können nach dem Gottesdienst nach vorne kommen, hier vor die Bühne. Und dann tun sich einfach selbstständig immer zwei und zwei zusammen und die können sich dann anrufen, zum Beispiel in einer Woche. Und, bist du noch dran? Nicht viel, nicht ein Treffen und weiß ich was, aber das kann einfach eine ganz große Hilfe sein, auch irgendwie ein gesunder Druck. In einer Woche telefonieren wir wieder, komm, ich bleib dran. Also wer das möchte, kann einfach nach dem Gottesdienst da nach vorne kommen. Einige schrieben, ich habe nichts umgesetzt. Und das fand ich irgendwie auch ehrlich. Dachte ich, also was mir an denen gefällt, ist, dass sie hinschauen und sagen, ja, stimmt. Und ich stehe dazu und keine Ausreden. Ich war in der Predigt, aber ich habe nichts umgesetzt. Schade ist natürlich trotzdem. Und dass das uns nicht geschieht, stehen wir nochmals auf und beten einfach, dass Gott zu uns redet. Und dass er uns hilft, einfach das umzusetzen, was dran ist. Vielleicht ein Gedanke, vielleicht etwas ganz Kleines. Ja, danke Jesus für dein Wort und einfach für die vielen, die wir einfach am dran sind am Hören und umzusetzen, was du uns sagst. Und das ist so ermutigend. Aber du siehst auch, wie es immer wieder schwer ist und wie immer wieder davon wegkommt. Und du kannst schenken, dass auch heute wieder so ein Gottesdienst ist, wo wir alle einfach genau das hören, was du uns sagst. Und das umsetzen, was du möchtest, auch wenn es ganz klein ist und irgendwo eine Haltung, eine innere oder was auch immer, jeder in seiner Situation. Und wir danken dir einfach, dass du da bist. Wir danken dir auch für die Kinder, die oben sind, für die Leiter, die da sich investieren. Auch die Kinder, die auch den Philipperbrief jetzt anschauen, segne einfach uns alle miteinander. Wir sind eine Familie und wir danken dir, dass du einfach uns die Gnade gibst, jetzt miteinander zu gehen. Amen. Wie siehst du normalerweise die Dinge? Also, siehst du jetzt hier das Glas eher halb voll oder eher halb leer? Bist du eher ein Pessimist oder ein Optimist? Tausch mal mit einem Sitznachbarn aus, ganz kurz. Wie ist so deine Grundhaltung? Wie würdest du jetzt das beschreiben? Gut. Im Philipperbrief lesen wir von einer Freude, die unabhängig ist von den Umständen, unabhängig ist, ob es jetzt halb voll oder halb leer ist, unser Glas. Und Paulus, der diesen Brief schrieb, durchlebte, als er ihn schrieb, eine schwere Zeit. Er war 2 Jahre lang im Gefängnis, unschuldig. Und die Römer hatten das so, dass Gefangene immer eine Wachperson angekettet hatten. Also die waren immer angekettet an eine andere Person. Alle 6 Stunden war Wachablöse. Das heißt, innerhalb von 24 Stunden hatte Paulus 4 verschiedene Leute, an die er angekettet war. 0 Privatsphäre. Ich dachte, das ist ganz schwierig. Aber es war nicht das Einzige. Eine Gruppe von Glaubensgeschwistern, die auch an Jesus Christus glauben, hat sich aufgemacht, um ganz bewusst gegen Paulus zu arbeiten. Alles mit frommen Worten. Aber ihr Ziel war, ihn fertig zu machen. Und jetzt hört mal, wie Paulus diese Situation beschreibt. Ich lese unseren Predigttext, Philipper 1, die Verse 12 bis 18. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um Christi willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, ist es der kühner Wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was soll's, wenn nur Christus verkündigt wird? es sei zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Nichts von Trauer, nichts von Selbstmitleid. Paulus war völlig überzeugt, irgendwo muss da Christus sein. Mitten in meiner Situation, weil Christus liebt mich und er hat einen Plan für jede Situation. Also irgendwo muss er sein. Es kann nicht Zufall sein. Und deshalb hatte Paulus irgendwie keinen Stress. Er bittet die Philipper nicht mal darum, hey, betet, dass ich möglichst schnell freigelassen werde. Nichts. Er sagt, hey, ich möchte, dass ihr etwas erkennt. Vers 12 und 13. Ich will aber, Brüder, dass ihr kennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Das heißt, Paulus erkannte die Chance, die er in seiner ganz engen Situation hatte. Und er begann, diese zu nutzen. Stelle mir das ganz praktisch vor. Er dachte, ja, wo kann ich jetzt das Evangelium leben und wem kann ich es weitersagen? Und er sagt, ja klar, dem Wachpersonal, der ist ja angekannt, der kann nicht mal weggehen. Er hatte 6 Stunden lang Zeit, jeden Tag den Wachpersonen das weiterzusagen. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Wachsoldat sich gedacht hat, ja, wer ist jetzt eigentlich an wen angekettet? Paulus an mich oder ich an ihn, weil ich muss ihm die ganze Zeit zuhören. Also er nutzte diese Chance, die am nächsten war. Aber dann entdeckte Paulus eine weitere offene Tür. In Apostelgeschichte 28, Vers 30 erfahren wir, dass Paulus während dieser Zeit auch Besuche empfangen konnte. Und Paulus nutzte diese Möglichkeit und er hat die Besucher unterwiesen. Er hat eine kleine Bibelschule gemacht. Wachpersonal hat natürlich wieder zugehört, mussten sie, aber so hat er auch diese Möglichkeit benutzt. Wachsoldaten, Richter, Folterer, Besucher, allen erzählte Paulus das Evangelium. Und es sieht so aus, als hätten sich einige Leute bekehrt. Schlag mal auf im letzten Kapitel vom Philipperbrief, Philipper 4. Der zweitletzte Vers, das sind die Grüße. Und da schreibt Paulus in Vers 21, die Brüder, die hier bei mir sind, grüßen euch herzlich. Genauso wie alle Heiligen in Rom und dann vor allem die vom kaiserlichen Hof, da wo er eingesperrt war. Das heißt, da gab es Gläubige und wahrscheinlich waren das solche, die eben genau durch ihn zum Glauben gekommen sind. Was lernen wir daraus? Bei der Bibel auch die Briefgrüße zu lesen, bei den biblischen Büchern, nicht einfach zu überlesen. Naja, also Paulus hat die Möglichkeiten benutzt, die er hatte. Das Glas von Paulus war mehr als halb leer. Die Römer warfen ihn ins Gefängnis mit dem einen Ziel, das Evangelium zu stoppen. Und dann kamen noch diese Christen, die das Ziel hatten, ihn persönlich eins auszuwischen. Und er überlegte sich, okay, das ist schon so. Aber wo sind die Möglichkeiten? Wo sind die Chancen? Nicht, was geht nicht, sondern was geht? Und dann nimmt er die Chancen, die er hat, um einfach das Evangelium weiterzugeben. Und andere Christen begannen es ihm nachzumachen. Wir haben es gelesen in Vers 14. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Auch ihr Glas war nicht gerade voll, weil das Ganze geschah unter Nero. Das war ein Tyrann, ein brutaler Herrscher und unter anderem verfolgte auch die Christen. Also die wussten, wir dürfen das Evangelium nicht weitersagen. Nero wird uns verfolgen. Es kann gut sein, dass wir die Arbeitsstelle verlieren. Es kann sogar sein, dass er uns foltert, dass wir umgebracht werden. Aber auch sie ließen sich nicht von dem bestimmen, was sie nicht hatten, sondern nutzten die Chancen, die sie hatten. Und sie bekamen Kühnheit, furchtlos das Evangelium weiterzusagen. Und ein Wort gefiel mir dabei besonders. Es fiel mir auf, erst auf, als ich da auswendig lernen war. Im ersten Vers, Vers 12, wenn ihr nochmal schaut, da heißt es, ich möchte, dass ihr erkennt. Also ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Beim oberflächlichen Betrachten sind wir nur die Not, die Gemeinheiten, die Schwierigkeiten, das, was uns fehlt, die Leute, die gegen uns arbeiten. Und Paulus sagt, ich will, dass ihr erkennt, etwas Tieferes. Erkennen hat mit tiefer Gemeinschaft zu tun, mit etwas Tieferem. Es braucht Aufmerksamkeit. Es braucht Zeit, dass wir etwas erkennen. Und er sagt, ich möchte, dass ihr erkennt, dass hinter dieser Not ein Ziel ist. Und mich hat das schon begeistert. Nehmen wir uns diese Zeit, um Dinge zu erkennen. Zum Beispiel in der stillen Zeit, wenn wir morgens die Bibel aufschlagen, dass wir ganz bewusst sagen, Herr Jesus Christus, wenn ich jetzt die nächsten Viertelstunde in der Bibel lese und mit dir darüber rede, schenk, dass ich erkenne, was hinter meiner Situation steckt, was dein Plan damit ist und wo ich da das Evangelium leben und darüber reden kann. Auch die nächsten Verse sind sehr erstaunlich. Also nachdem Paulus bereits von Nichtchristen ungerecht behandelt wurde, machte sich eben diese Gruppe auf, um ihn persönlich zu schaden. Wir lesen es nochmals. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt sind. Also da gibt es Christen, die eben das Ziel haben, okay, wir geben das Evangelium weiter, aber mit dem Ziel, ihn fertig zu machen, Paulus. Ich weiß nicht, vielleicht waren sie neidisch auf Paulus, weil er so erfolgreich war. Und sie dachten vielleicht, okay, jetzt ist er mal stillgelegt, jetzt ist er im Gefängnis, jetzt können wir ihn überholen, jetzt können wir das Evangelium verkündigen und berühmt werden, jetzt ahnen wir ab. Ich weiß nicht, ob es das war. Auf jeden Fall waren ihre Motive nicht gut. Christen, die enttäuschen. Ja, es gibt sie. Es gibt die Christen, die enttäuschen. Und interessant ist, wie Paulus jetzt reagiert. Wie geht er jetzt damit um? Er sagt, was soll's? Was soll's? Hauptsache ist das Evangelium. Geht weiter, es wird verkündigt. Paulus wusste, dass es keine Irrlehre war, weil wenn die eine Irrlehre verkündigt hätten, dann hättet ihr anders eingegriffen. Dann hättet ihr nicht gesagt, was soll's. Das sehen wir im Galaterbrief. Aber die haben das richtige Evangelium verkündet. Aber halt aus falschen Motiven. Und du sagst, was soll's? Natürlich fand er es nicht gut, dass sie das Evangelium mit falschen Motiven weitergaben. Aber er hatte den Blick auf das Wichtigere, nämlich dass das Evangelium verkündet wird und das mit den Motiven überließ er Gott. Was soll es, wenn nur Christus verkündigt wird? Die Christen verhielten sich völlig daneben, zu seinem Nachteil. Aber die Freude am Evangelium stand über seinen persönlichen Empfindlichkeiten. Das finde ich stark. So zu reagieren, wenn andere Christen sich daneben verhalten, das ist schon eine Größe. Und es mündet wieder in einer Freude. Nämlich die Freude, wow, da wird das Evangelium weitergeben. Und wir können uns hier natürlich fragen, ja, wieso ist das Evangelium denn so wichtig? Evangelium heißt frohe Botschaft. Und es ist deshalb so wichtig, weil es aufzeigt, wie wir Gott gebührend dienen können, wie wir ihn ehren können. Gott hat uns mit dem Ziel erschaffen, ihn zu loben, ihn zu ehren durch unser Leben. Und dazu hat er uns schon, als wir im Mutterleib waren, genau geformt, als Individuum, jeden persönlich, als Persönlichkeit. Dann hat er jeden die Gaben und Grenzen ausgedacht, die genau richtig sind, um nachher später ihn loben zu können. Und dann hat er uns das Leben geschenkt. Jetzt stell dir vor, du stehst nach diesem Leben, wenn du gestorben bist, vor diesem allmächtigen Schöpfergott und du merkst, ich habe ihn ja gar nicht gelobt. Ich habe ihn ja gar nicht geehrt. Ich habe mich mal nicht mal darum gekümmert, was er überhaupt von mir möchte. Wenn das geschieht, geschieht das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Es gibt nichts Schlimmeres. Und das Evangelium ist die gute Botschaft, dass es nicht so weit kommt. Nämlich, es zeigt auf, wie wir in Verbindung mit Gott kommen können und wie wir ihn loben können, mit Freude, mit unserer Art, jeder wieder auf seine Art, ganz individuell. Und das Ziel ist, dass wir am Ende unseres Lebens, zu Beginn der Auferstehung, vor diesem lebendigen, heiligen Gott stehen und uns freuen, wie wir ihn gelobt haben. Und er zu uns sagt, hey, du warst über wenig treu, ich will dich über viel setzen. Und weil das so eine wichtige Sache ist, weil das Evangelium so wichtig ist, konnte Paulus sagen, hey, was soll's? Sie wollen mir zwar schaden, aber was soll's? Es ist viel wichtiger. Vielleicht kommt der eine oder andere dadurch zum Glauben und beginnt Gott zu ehren. Das ist wichtiger als meine persönliche Empfindlichkeit. Wo immer das Evangelium verkündet wird, haben wir viel Grund, uns zu freuen. Und diese Freude können und sollen wir lernen. Vor einiger Zeit traf ich auf der Straße einen jungen Mann, der früher zu uns in die Gemeinde kam, aber dann die Gemeinde wechselte. Und er erzählte, dass er gerade eine geniale, tolle berufliche Chance hat, eine Möglichkeit, eine Tür, die sich geöffnet hat, die ihn wirklich reizt. Und dann sagte er, aber ich habe abgelehnt, weil ich lasse mich theologisch ausbilden. Und dann sagte er, so mit einem Lächeln, es gibt ja noch Wichtigeres als Karriere. Und ich freute mich so darüber und ich dachte, wow, diese andere Gemeinde, die hat aber viel richtig gemacht. Und irgendwie schmerzte mich schon, dass immer noch, dass er nicht jetzt bei uns ist, weil es ist ein ganz toller junger Mann. Aber ich freute mich so, dass, wo ich denke, wow, da ist das Evangelium. Und da lebt jemand, es lebt in ihm. Er erkennt darin seinen Weg. Und die Freude war viel größer als der Schmerz. Ja, wir können jetzt natürlich sagen, okay, Paulus, ja, der konnte das. Aber ich kann das nicht. Vielleicht hast du recht. Aber ich entdeckte etwas, das hat mich total begeistert. In Apostelgeschichte 23 lesen wir in Vers 11 etwas ganz Geniales. Paulus ist in Jerusalem, das ist lange Zeit bevor oder einige Zeit bevor er nach Rom kam in Gefangenschaft. Und da hat er eine Erscheinung. Und da heißt es in Apostelgeschichte 23, 11, in der folgenden Nacht aber trat der Herr zu Paulus und sagte zu ihm, nur Mut, wie du hier in Jerusalem für mich eingetreten bist, so musst du es auch in Rom tun. Das heißt, schon Monate bevor er in diese Gefangenschaft kam, hat ihm Gott gezeigt, hey, du wirst nach Rom kommen und ich habe da eine Aufgabe für dich, eine Vision. Das heißt, er hat ihn schon vorbereitet. Und das begeistert mich. Gott leert nicht einfach unser Glas aus und sagt, ja gut, jetzt muss er glauben. Gott bereitet uns vor, bevor er uns in Schwierigkeit führt. Und mit dem möchte ich abschließen. Wie leer dein Glas auch ist, Gott sorgte so vor, dass du die Möglichkeit hast, richtig zu reagieren. Das ist einfach seine Art. Nimm dir Zeit zu erkennen, wo sind denn meine Chancen? Es gibt ganz viel, was leer ist, aber es gibt auch Chancen. Wo sind die Chancen in meiner Situation, das Evangelium zu leben und es weiterzugeben?